Gott ist zornig. Gott ist zornig über die gesamte Menschheit. Sein aktiver, heiliger Zorn ist allgegenwärtig jeden Tag. In unserer letzten Predigt über den Römerbrief konnten wir die gigantische Macht von dem Evangelium hören, das wir bei Paulus gelesen haben. Wir konnten die ersten Verse im Römerbrief uns nochmal genauer anschauen und erkennen, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Wir konnten sehen, dass in dem Evangelium etwas offenbart wird, und zwar ganz besonders die Gerechtigkeit Gottes. Nämlich, wenn ihr euch noch daran erinnert, dass der Mensch alleine durch Glauben gerechtfertigt wird. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, von der wir gehört haben. Wir haben auch gehört, dass diese Gerechtigkeit, dass Gott gerecht ist, dass er in seinem, als seine Eigenschaft, in seinem Wesen gerecht ist, dass das auch genau unser Problem war. Gott ist gerecht und deswegen haben wir ein Problem mit ihm. Denn wären wir ohne Glauben, wären wir nicht errettet, würde Gott uns gerechterweise richten können. Das war, was wir beim letzten Mal gehört haben aus Römer 1, 16 bis 17. Nun, keiner von uns muss aber jetzt gerichtet werden. Das hatten wir auch gehört. Denn das Evangelium ist für alle da. Das Evangelium von Jesus Christus ist nämlich am letzten Ende die Lösung genau für dieses Problem, dass Gott gerecht ist. Dieses Evangelium, was uns sagt, dass wir durch Glauben alleine für alle Ewigkeiten vor Gottes Zorn geschützt und gerecht werden, ist das Herzstück des Römerbriefes. Das konnten wir auch beim letzten Mal wunderbar hören. Es ist die Rechtfertigung aus Glauben alleine, ohne Werke. Und alles, was du tun musst, ist auf Gott alleine vertrauen. Zu wissen, dass du ein großer Sünder bist und Jesus Christus ein großer Erlöser. Das ist Gottes Versprechen im Evangelium. Und das ist, was wir beim letzten Mal so wunderbar sehen konnten. Nun, Paulus macht hier im Römerbrief deutlich, dass das auch genau der Grund ist, weshalb er den ganzen Brief an die Römer geschrieben hat. Schaut euch mal Vers 15 an. Wir sind ja in Römer 1 und ihr habt eure Bibeln ja aufgeschlagen. Schaut euch Vers 15 an. Dort sagt er es deutlich, wieso er geschrieben hat. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Also die ganzen Kapitel im Römerbrief haben diesen einen Zweck, um das Evangelium Gottes den Römern nochmal deutlich zu machen. Und er gibt im Folgenden jetzt zwei Gründe, weshalb er das so dringend findet, dass die Römer das Evangelium Gottes aufs Neue nochmal hören. Der erste Grund, schaut euch mal Vers 16 an, den hatten wir beim letzten Mal schon. Paulus fängt mit einem Wort an, das eine Begründung darlegt. Vers 16 fängt an mit denn. Also in Vers 15 sagt er, ich möchte euch das Evangelium erklären und dann gibt er zwei Gründe. Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und dann geht er in Vers 17 auf das ein, was wir beim letzten Mal hatten, nämlich, dass darin Gottes Gerechtigkeit offenbart wird. Aus Glauben alleine sind wir gerechtfertigt. Das ist die erste Begründung, weshalb Paulus es so dringend findet, dass die Römer das Evangelium nochmal hören. Und der zweite Grund aber, weshalb Paulus nun schreibt und weshalb er es so wichtig findet, dass die Römer das Evangelium verstehen, ist in Vers 18. Und das ist zu unserem Text heute. Schaut euch den an. Dort steht auch ein Denn. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Paulus findet das Evangelium so unglaublich wichtig. Nicht alleine nur, weil Gott uns Rechtfertigung durch Glauben alleine schenkt, sondern weil er uns auch zeigt, wovor wir gerettet werden. Und das ist, was wir hier in Vers 18 sehen. Denn Gottes Zorn wird offenbart. Das ist unser Text heute, das ist auch der Grund für das Schreiben. Es ist der Zorn Gottes, vor dem wir gerettet werden müssen. Nun müssen wir uns heute hier ein bisschen Zeit nehmen, um uns Gedanken darüber zu machen, was denn dieser Zorn Gottes genau ist. In vergangenen Predigten hatten wir versucht, nicht immer so fein detailliert jedes Wort als Sprungbrett zu nehmen. Und doch müssen wir manchmal das machen und heute ist so ein Tag. Denn für uns ist es nicht normal zu denken und zu wissen, dass Gott zornig ist. Das ist sozusagen der unliebsame Bruder in der Familie, über den man nicht reden möchte. Gott ist zornig. Wir haben viele Lieder über Gottes Evangelium und über die Errettung, über den Glauben alleine, aber wir singen kaum Lieder über Gottes Zorn, nicht wahr? Wann habt ihr das letzte Mal ein christliches Buch über Gottes Zorn gelesen? Oder ein Lied gesungen über Gottes Zorn? Wir reden sehr selten über Gottes Zorn. Und doch geht Paulus hier darauf ein und sagt, das ist der zweite Grund, weshalb wir das Evangelium hören müssen. Denn Gott ist zornig. Nun, wie sieht es denn aus? Und kann Gott überhaupt zornig sein? Danke für die Einlage, das ist eine kleine Erinnerung daran. Kann Gott überhaupt zornig sein? Und was hat das mit mir heute zu tun? All diese Fragen werden wir heute nachgehen und wir werden drei Resultate aus dieser Predigt heute herausfinden. Und das ist erstens, ein Wunsch, den ihr mitnehmen müsst, ist, dass ihr, wenn ihr das gehört habt, dass Gott zornig ist und dass er über eure Sünde zornig ist, dass euer Herz gebührend getroffen wird, dass ihr betroffen seid. Das ist der erste Grund, das erste Ziel, was wir heute haben. Das zweite ist, dass wir eine wahre Furcht haben vor Gott. Dass wahre Furcht, wahre Gottesfurcht in unseren Herzen erweckt wird heute. Und das dritte Ziel, was wir heute erreichen wollen, ist, dass ihr als Gläubige euch das alles anschaut und Gott noch mehr loben und preisen könnt, weil ihr vor diesem Zorn errettet seid. Das sind unsere drei Ziele heute, die wir erreichen wollen. Nun schaut jetzt nochmal Vers 18 an. Wir werden uns heute hier nicht mit dem ganzen Vers beschäftigen. Wir werden die erste Hälfte zusammen durchgehen und einige für uns sehr wichtige Beobachtungen machen, um zu verstehen, was es mit Gottes Zorn so auf sich hat. Aber lass uns das erstmal alles zusammen lesen. Wir fangen von Vers 14 an, um den ganzen Kontext nochmal zu bekommen und bleiben dann am Anfang von Vers 18 stehen. In Vers 14 schreibt Paulus, ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann aber auch für den Griechen. Denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, denn es wird geoffenbart. Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Wir werden hier eine kleine Dreier-Serie über Gottes Zorn anfangen. Heute werden wir hören, dass Gottes Zorn wirklich gegenwärtig ist. Beim nächsten Mal werden wir hören, welche Gründe es gibt, dass Gott zornig ist. Und dann das Mal danach, von Vers 24 an, werden wir hören, wie Gottes Zorn hier in dieser Welt aktuell aussieht. Fangen wir also heute an mit, was ist mit Gottes Zorn und wie ist Gott überhaupt zornig? Die erste Beobachtung, die wir hier aus diesem Text machen müssen, ist, schaut euch den Vers 18 nochmal an, dass Gottes Zorn offenbart werden musste. Schaut euch den Vers an, denn es wird geoffenbart. Nun, was ist denn eine Offenbarung? Das ist ein Wort, was wir oft verwenden, aber vielleicht nicht immer so genau definieren können. Was heißt es denn, etwas offenbart zu bekommen? Nun, wenn wir etwas offenbart bekommen, es ist ein Darlegen von Tatsachen, die uns nicht geläufig waren oder uns nicht bekannt waren. Oder eine Eröffnung von etwas, was vorher verborgen war, Das ist eine Offenbarung. Also wenn Paulus hier sagt, Gottes Zorn muss offenbart werden, heißt es, es ist eine Tatsache, die aber nicht allen offensichtlich war. Deswegen muss es offenbart werden. Aber achtet mal zuerst darauf, was alles hier offenbart werden musste in diesen ganzen Abschnitten. Wir haben es gerade nochmal gelesen und wenn ihr mitgelesen habt und mitgehört habt, habt ihr gesehen, dass es zwei Dinge gibt, die offenbart werden mussten. Das erste ist in Vers 17 die Gerechtigkeit Gottes. Auch die Gerechtigkeit Gottes musste offenbart werden. Es ist auch offensichtlich etwas, was eine Tatsache ist, aber die uns als natürlichen Menschen verborgen ist. Schaut euch Vers 17 nochmal an. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit, also im Evangelium wird geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Gott rettet aus Glauben allein. Das ist eine Tatsache, die dem natürlichen Menschen nicht zugänglich ist. Und das ist so, weil der natürliche Mensch auf eine besondere Art und Weise denkt. Also der natürliche Mensch ist der ohne Gott. Das ist der, der in der Welt lebt und nicht errettet ist und der noch als Resultat vom Sündenfall ein Feind Gottes ist. Dieser Mensch denkt, er müsste sich, wenn es überhaupt eine Errettung gibt, müsste er sich diese verdienen können. Das ist, wie der natürliche Mensch denkt. Der natürliche Mensch denkt, ich mache X und Y und daraus resultiert dann Gottes Rettung für mich. Im Grunde basieren alle falschen Religionen dieser Welt auf dieser Formel. Jede falsche Überzeugung von Gott, jede falsche Religion hat eines gemeinsam und das ist, dass sie alle selbstgerecht und werksgerecht sind. Alle sagen, du musst etwas machen, damit du Frieden bekommst. Du musst das und das machen. Du musst 3-4 Mal am Tag beten. Du musst mehr Gutes als Schlechtes tun. Du musst auf irgendwelche Berge wandern. Du musst irgendwelche Statuen küssen. Du musst irgendwelche Kreuze auf dich herumtragen. Du musst irgendwelche Dinge tun in deinem Leben oder vielleicht auch nicht tun. Ja, du musst keinen Fernsehen schauen, du darfst keinen Alkohol trinken, du darfst das und das nicht machen. Und wenn du all diese Sachen gemacht hast, dann bist du vor Gott gerecht. Alle falschen Religionen in dieser Welt bauen auf genau diesem System auf. Ich als Mensch kann etwas machen, um Gott zu beeindrucken. Und deswegen, schreibt Paulus, muss die Gerechtigkeit Gottes offenbart werden. Denn es ist nicht verständlich für uns. Denn es ist genau das Gegenteil, von dem wir funktionieren. Das Evangelium sagt genau das Gegenteil. Das Evangelium sagt, es ist schon alles erledigt. Du musst gar nichts mehr machen. Für den natürlichen Menschen ist das zu einfach. Ich habe x Gespräche in meinem Leben gehalten mit Menschen, die sagen, aber das ist doch viel zu einfach. Und ich frage sie immer, wieso muss es denn kompliziert sein? Es muss kompliziert sein, weil sie unbedingt Herrscher in ihrer eigenen Welt bleiben wollen. Sie wollen etwas beitragen können. Sie wollen, dass sie ein Teil von dieser Errettung sind. Und deswegen muss die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben ohne Werke offenbart werden, weil sie für uns nicht erkennbar ist. Es ist nichts für den selbstgerechten Menschen. Das Evangelium, wie Paulus es erklärt, sagt dir sogar noch mehr. Er sagt dir, dass das Einzige, was du mitbringst zu deiner Rettung, es ist etwas, was du mitbringst zu deiner Rettung. Weißt du, was das ist? Es ist deine Sünde. Das ist das Einzige, was du zu deiner Rettung beiträgst. Es ist deine Sünde. Und das macht den Menschen so klein. Und für den natürlichen, selbstgerechten, selbstverliebten Menschen ist das nicht hinnehmbar. Und deswegen muss es offenbart werden, dass es anders ist. Es ist nicht so, sondern Gott hat alles gemacht. Und es ist aus Glauben alleine. Und schau dir nochmal Vers 18 an. Hier finden wir eine zweite Offenbarung. Auch etwas, was verborgen war und für den natürlichen Menschen nicht ersichtlich ist. Und das ist, dass Gottes Zorn gegenwärtig hier auf dieser Welt liegt. Auch das ist für den natürlichen Menschen schwer zu verstehen. Wieso ist das so? Nun, Es gibt Menschen, die natürlich sagen, ja, ich glaube an Gott nicht, oder die sagen, ja, Gott ist so. Aber die meisten Menschen, wenn sie ein Gottesbild vor sich haben, würden sagen, wenn es denn hier einen Gott geben würde, dann muss er doch liebevoll und nett sein. Es muss doch alles immer wunderbar laufen in meinem Leben. Er muss allen Menschen immer gleich alles Gute tun. Das ist, wie die meisten Menschen sich einen Gott vorstellen. Ein Gott, der irgendetwas vorschreibt, ist für den natürlichen Menschen unmöglich. Ein zorniger Gott, der zornig auf Sünde ist und vielleicht zornig mit meinem Leben und gar nicht damit klarkommt, wie ich mein Leben leben möchte, der ist für den natürlichen Menschen ein Problem. Passt nicht in sein Weltbild hinein. Wir denken und hoffen, dass Gott irgendwie nur alle voller Gnade ist und voller Vergebung, ohne Konsequenzen für mein eigenes Leben. Am Endeffekt suchen sich die Menschen einen Gott aus, der sie einfach nur bestätigt für das, was sie sind. Ein Gott, der sie bejaht und sagt, das, was du bist, ist genau richtig. Mach weiter so. Das ist, wie die Menschen sich einen Gott ausdenken würden. Und das ist übrigens noch das Übernatürliche im Evangelium, nicht wahr? Hätten Menschen das Evangelium geschrieben, wäre es nicht so menschenvernichtend. Hätten Menschen das Evangelium geschrieben, würde genau das im Evangelium stehen. Tu das und das Nächste und du wirst in Ordnung sein. Und nein, Gott ist nicht zornig auf dein Leben. Er bestätigt dich, weil du bist sein Kind. Das ist übrigens, was wir heute in vielen moderneren Varianten des Evangeliums hören. Es ist eine Art von Bestätigung deines Lebens. Hey, du bist in Ordnung, Gott liebt dich. Mach einfach weiter so, wie du bist. Und Gott wird neben dir herlaufen und alles wird in Ordnung sein in deinem Leben. Du wirst sogar reich werden und nur gesund bleiben. Alles das ist gegen das Evangelium, was wir hier im Römer 1 sehen. Das Evangelium, was uns hier offenbart wird, durch die Gerechtigkeit Gottes und den Zorn Gottes, ist genau das Gegenteil von dem, was wir Menschen glauben würden. Das Evangelium aus Glauben allein ist die Lösung für das Problem von Gottes Zorn auf dieser Welt und der Ungerechtigkeit des Menschen. Es zeigt uns den Weg, wie wir vor Gottes Zorn errettet werden können und wie wir davonkommen. Weil Gott errettet uns letztendlich nicht nur von unseren Sünden, das ist viel zu klein, er errettet uns letztlich vor sich selbst. Er ist unser größtes Problem. Wenn du ungläubig bist, ist Gott dein allergrößtes Problem. Weil Gott ist gerecht und Gott ist heilig. Und er wird dich am Ende richten. Das ist die erste Beobachtung. Gottes Zorn muss offenbart werden, weil es für uns Menschen ansonsten nicht ersichtlich wäre. Die zweite Beobachtung, auf die wir heute eingehen müssen aus diesem Vers, ist, dass Gottes Zorn auch tatsächlich gegenwärtig ist. Gottes Zorn ist ein Hier- und Jetzt-Zorn. Schaut euch Vers 18 nochmal an. Denn es wird geoffenbart, steht dort, im Deutschen jetzt hier nicht so super erkenntlich, aber das Wort steht im Präsens, wenn ihr noch wisst, aus der Schulzeit vielleicht heraus, was ein Präsens ist, das ist die Gegenwartsform. Es sind Verben, die in jetzt hier passieren mit einem fortlaufenden Resultat. Also das, was gerade passiert, hier und jetzt, hat ein Resultat auch für die nächste Zeit und wird weitergehen. Das ist das Präsens. Und das ist das Wort, was hier steht. Wird geoffenbart, es ist jetzt hier in der Gegenwart. Also Paulus spricht hier nicht von dem letzten Gerichtstag vor dem großen Zorn Gottes, der auch noch kommen wird, sondern Paulus spricht hier von einer anderen Art von Zorn, die den ganzen Tag stattfindet und über die gesamte Menschheit verteilt ist. Wie genau das aussieht, werden wir dann, wie schon gesagt, ab Vers 24 sehen. Aber es sei schon mal so viel gesagt, dass das mit den gottlosen Wegen der Menschen zu tun hat. Es hat damit zu tun, dass Gott die Menschen einfach ihre eigenen Wege gehen lässt. Das, was so viele Menschen sich heutzutage wünschen und schon immer gewünscht haben, ich möchte mein eigener Herr sein, genau das ist Teil von Gottes aktiven Zorn auf dieser Welt. Weil ein Mensch, der gottlos ist, der nicht auf den Wegen Gottes wandelt, der nicht nach seinen Wegen fragt, der nicht nach Weisheit von Gott wandelt, der ist auf dem Weg des Verderbens. Und das Schlimmste für dich in dieser Welt wäre, dass Gott dich einfach gehen lässt und dich machen lässt. Das ist Gottes aktiver Zorn. Davon werden wir beim nächsten Mal genügend mit sehr vielen Beispielen aus der aktuellen Zeit hören und lesen. Also Gottes Zorn ist gegenwärtig. Gott offenbart seinen Zorn hier in dieser Welt auf zwei Arten. Auf der einen Seite indirekt, das ist genau das, was wir gerade gehört haben. Das heißt, durch die Konsequenzen von einem sündenvollen Leben, ein Leben, das nicht nach Gott fragt. Und die zweite Art und Weise, wie Gott Zorn hier in dieser Welt aktiv zeigt, ist auch durch sein direktes Eingreifen. Das beste Beispiel, was ihr vielleicht kennt, ist die Flut zu Noahs Zeiten. Die Flut über die ganze Erde, wo Gott eingreift, um Einhalt zu gebieten. Das sind die zwei Arten, wie Gott aktiv heute Zorn offenbaren kann. Durch unsere Konsequenzen der Sünde und unsere Eigensinnigkeit, aber auch durch sein Eingreifen, das hin und wieder stattfindet. Nun, vielleicht hast du noch Schwierigkeiten damit, es zu verstehen, dass Gottes Zorn wirklich aktiv ist und dass es heute stattfindet, dass es ein etwas Gegenwärtiges ist. Wenn das so ist, dann möchte ich noch einen anderen Vergleich geben. Und ich möchte dich zuerst fragen, bist du errettet? Bist du errettet? Seid ihr errettet? Ja? Seid ihr noch nicht ganz wach? Seid ihr errettet?
Ja.
Ja, wir sind errettet, wir sind Gläubige. Hoffentlich, deswegen sind wir heute auch hier. Nun, lass mich dich fragen. Die Errettung, die hat ja einmal stattgefunden, nicht wahr? Jesus Christus starb am Kreuz und du hast durch Glauben allein, wie wir vorher gehört haben, ohne Werke, das angenommen und alles ist neu geworden in dir. Hat diese Errettung ein gegenwärtiges Resultat? Passiert mit dir jeden Tag etwas? Es ist was Gegenwärtiges, nicht wahr? Hat die Errettung aber auch eine zukünftige Aussicht? Etwas, was noch kommt? Ja, und das, was noch kommt, ist vollkommener als das, was hier ist, nicht wahr? Und genauso verhält es sich mit Gottes Zorn. Gottes Zorn ist hier auf dieser Welt etwas, was täglich stattfindet. Es ist aber noch etwas, was in der Zukunft kommt und was noch vollkommener und noch brutaler einschlägt als jetzt. Das ist die Parallele. Gottes Errettung muss deshalb auch gegenwärtig sein, weil Gottes Zorn gegenwärtig ist. Weil Gottes Zorn im Hier und Jetzt schon stattfindet, muss auch die Errettung im Hier und Jetzt stattfinden. Also Gottes Zorn muss offenbart werden. Gottes Zorn ist auch gegenwärtig. Und drittens, die dritte Beobachtung, die wir hier aus dem Text machen müssen, ist, dass Gottes Zorn nicht unser Zorn ist. Gottes Zorn ist anders. Gottes Zorn ist nicht unser Zorn. Schau dir Vers 18 nochmal an. Was sagt hier Paulus? Paulus redet von dem Zorn als Gottes Zorn. Okay, wie ist denn Gott? Ist Gott so wie wir oder ist Gott anders? Gott ist heilig. Wisst ihr, die Definition von Heiligkeit ist anders sein. Einfach anders zu sein, vollkommen anders zu sein als die Menschen. Vollkommen in allen seinen Eigenschaften zu sein. Niemand von uns ist vollkommen in seinen Eigenschaften. Aber Gott ist vollkommen in seinen Eigenschaften. Er ist herrlich und er ist vollkommen und er ist deswegen heilig. Und deswegen, wenn Paulus hier von Gottes Zorn redet, reden wir automatisch von einem heiligen Zorn, nicht wahr? Das ist ein heiliger Zorn. Das ist ein Zorn, der vollkommen ist und der gerecht ist, genauso wie Gott gerecht ist. Aber Paulus ist nicht zufrieden, nur zu sagen, es ist Gottes Zorn, schaut euch den Text nochmal an, sondern er doppelt es nochmal und sagt, es ist Gottes Zorn vom Himmel, also nicht von dieser Erde. Es ist etwas, was nicht das, was wir kennen. Es ist ein anderer Zorn, eine andere Art von Zorn, von der wir hier reden. Welchen Zorn kennen wir? Wie ist unser Zorn? Und ich weiß, ihr seid alle Experten darin. Kann sich keiner verstecken und sagen, ja, sei anders. Wir kennen nur ungerechten Zorn. Der Zorn der Menschen ist fast immer unheilig und ungerecht. Ich sehe das manchmal bei meinen Kindern, wie sie miteinander sind, oder auch bei mir, wie ich mit meinen Kindern bin, oder auch mal im Verkehr. Wer kennt das nicht, schon mal im Verkehr zornig geworden? Ist das heiliger Zorn gewesen? Meistens nicht. Wir sehen es manchmal auch bei Erwachsenen im Supermarkt. Ja, nicht nur die Kinder, die auf dem Boden liegen und strampeln, manchmal sind es auch die Erwachsenen, die auf dem Boden liegen und strampeln. Bildlich gesprochen. Zwischen den Familien gibt es Zorn. Es gibt Zorn überall in unserer gesamten Welt. Und dieser Zorn, den wir sehen, der ist unheilig und unvernünftig und ohne Selbstkontrolle. Er ist impulsiv und er ist launisch. Da ist nichts Heiliges dran. Wenn dieser Zorn ausbricht, der Zorn des Menschen, dann ist er hauptsächlich dazu da, um es dem anderen mal richtig zu zeigen. Nicht wahr? Es zu zeigen, das geht nicht. Du kannst nicht die Möbel in meinem selbst eingerichteten Königreich einfach umstellen. Ich werde es dir zeigen, dass das nicht geht. Daher kommt unser Zorn. Wir wollen Rache ausüben. Und das ist auch übrigens der Nährboden für jeden Mord und jeden Totschlag, den es in dieser Welt gibt. Du glaubst, ich übertreibe? Lass uns mal kurz hören, was Jakobus dazu sagt. Und ihr kennt diese Stelle ganz gut. Hört kurz zu, Jakobus 4, Vers 1 bis 3. Er fragt, woher kommen denn die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Unsere Streitigkeiten und Kämpfe kommen aus dieser Absicht, alles nur für uns zu halten und reinzuhalten. Wieso dieser Ausflug? Wieso müssen wir hier über dieses Thema reden? Nun, wir müssen darüber reden, weil wenn wir hier Zorn lesen, lesen wir meistens das hinein. Unsere Art von Zorn. Unsere Erfahrung von Zorn, wie es um uns herum passiert. Aber das, sagt Paulus, ist nicht der Zorn, um den es hier geht. Es geht hier um einen anderen Zorn. Es ist nochmal Gottes Zorn und es ist der Zorn vom Himmel offenbart. Das heißt, es ist ein heiliger und gerechter Zorn. Das bringt uns dann zu unserer vierten Beobachtung und die absolut notwendige und wichtige Frage, was ist denn dann gerechter Zorn und wie sieht das aus? Gottes Zorn ist gerecht, das ist unsere vierte Beobachtung. Gottes Zorn ist gerecht und dieser Zorn ist heilig, weil Gott selber gerecht und heilig ist. Nichts von dem, was wir gerade gesagt haben über den menschlichen Zorn, finden wir in Gottes Zorn. Gott ist nicht rachsüchtig, er ist auch nicht selbstsüchtig, er ist nicht launisch und er ist nicht impulsiv. Er ist heilig, das heißt in allen seinen Eigenschaften vollkommen. Das bedeutet aber auch, dass Gott Sünde hasst. Gott hasst alle Sünde der Menschen, weil er heilig ist. Heiligkeit und Sünde, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit haben nichts miteinander zu tun. Schaut euch mal kurz Römer 3, Vers 23 an, einfach eine Seite weiterblättern. Sünde wird ja genau gerade darüber definiert, über Gottes Herrlichkeit. Paulus schreibt hier in der kürzesten Zusammenfassung, was Sünde überhaupt ist, wenn wir Sünde definiert haben wollen. Denn alle haben gesündigt und verfehlen, und hier ist der Punkt, sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist Sünde. Nein, Sünde ist nicht nur Mord. Sünde ist nicht nur Überschwänglichkeit und Habsucht und all diese anderen Sachen, die wir oft als Sünde nennen. Rauchen, trinken und alles Mögliche. Sünde ist, die Herrlichkeit Gottes zu verpassen. Und somit ist jeder schuldig, jeder einzelne Mensch, egal wie gut er sein Leben geführt hat. Und deswegen ist die Lösung dazu auch nicht deine eigenen Werke, weil du niemals etwas tun könntest, um dem gerecht zu werden. Ja, Gott muss sogar Sünde hassen. Gott muss Sünde hassen, damit er auch wirklich Gott ist. Denn Gleichgültigkeit gegenüber Sünde ist ein moralischer Fehler. Und Gott kann keinen moralischen Fehler haben. Gott ist vollkommen. Ich sage das nochmal, weil es sehr wichtig für unser Leben ist. Gleichgültigkeit gegenüber Sünde ist ein moralischer Fehler. Wenn ich Sünde in meinem Leben toleriere oder im Leben von anderen und es als niedrig schätze, als, ach, das ist ja nur das, dann habe ich einen moralischen Fehler. Das ist nicht, wie Gott ist. Gott muss Sünde hassen, weil er Sünde hasst. Ein Autor schreibt hierüber, wie könnte er, der die Summe aller Vollkommenheit ist, mit gleicher Freude auf Tugend und Laster, Weisheit und Torheit schauen und dabei trotzdem Gott bleiben? Wie kann Gott auf all die Fehler der Menschen schauen, sich daran erfreuen und gleichzeitig sagen, dass er Heiligkeit liebt? Das bedeutet, er wäre nicht Gott. Gottes Zorn, und das müsst ihr verstehen, Gottes Zorn ist eine Notwendigkeit, die aus seiner Heiligkeit entspringt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Gottes Zorn hier genannt wird. Gottes Zorn ist keine Reaktion, nur einfache Reaktion auf irgendwelche Dinge, sondern es ist wirklich Teil von seinem Wesen. Genauso vollkommen wie andere Teile von seinem Wesen. Genauso vollkommen und herrlich wie Gottes Liebe herrlich ist. Genauso vollkommen und herrlich, wie seine Barmherzigkeit vollkommen und herrlich ist. Genauso herrlich und wunderbar, wie seine Allgegenwart und Allmacht, all diese Eigenschaften von Gottes. Genauso vollkommen ist sein Zorn. Und genauso gerecht und genauso wunderbar. Es gibt nicht nur, da müsst ihr gut zuhören, ist ein komplizierter Satz, aber er drückt es wunderbar aus, es gibt nicht nur keine Unvollkommenheit in Gott, das heißt, es gibt keine Unvollkommenheit, sondern auch keine Vollkommenheit in ihm, die weniger vollkommen ist als eine andere. Nochmal. Es gibt nicht nur keine Unvollkommenheit in Gott, sondern auch keine Vollkommenheit in ihm, die weniger vollkommen ist als eine andere. Einfach ausgedrückt. Alle Eigenschaften von Gott sind gleich. Jeder Wesenszug und der Zorn gehört dazu. Wir müssen das unbedingt verstehen lernen, weil es gibt uns mehrere notwendige Schlüssel. Erstens gibt es uns einen notwendigen Schlüssel, um das Alte Testament besser zu verstehen. Wer von euch hat im Alten Testament schon diese unzähligen Geschichten gelesen von Menschen, Gruppen, Nationen, die vollkommen vernichtet werden? Wir alle haben das gelesen. Wie oft haben wir uns gefragt, was passiert hier? Manchmal so brutal und radikal, dass man zweifelt. Ist das wirklich Gott? Aber wenn wir verstehen, was wir gerade gehört haben, dann macht das vollkommen Sinn. Gottes Zorn ist eine Reaktion auf seine Heiligkeit und Gerechtigkeit. Es hilft uns, die Bibel besser zu verstehen, aber es hilft uns auch, die Welt, in der wir sind, und das werden wir dann in zwei Predigten hören, die Welt, in der wir sind, besser zu verstehen und zu begreifen. Was hier um uns herum passiert, dass alles um uns herum wie Sand zerrinnt. Und dass es auch so kommen muss, weil es gibt einen guten Grund dafür, den werden wir dann hören. Wir leben in einer Welt, in der die Menschen sich von der Realität wirklich abgewandt haben. Es scheint manchmal so, als leben sie in einem Computerspiel. Das ist vielleicht schon mal gesehen. Sie denken, sie können irgendetwas tun, ohne irgendwelche Konsequenzen davon. Wie bei einem Computerspiel. Dann komme ich morgen wieder und ich kann meinen Charakter, den ich da verwendet habe, den kann ich neu starten. Konsequenzen sind für viele in dieser Welt einfach nicht mehr gegenwärtig. Ich mache halt irgendetwas und egal, was da rauskommt. Wenn man mit Ungläubigen über Gott redet und auch über die Tatsache, dass es eine Hölle gibt und ein Gericht gibt, dann hört man oft auch solche Worte, und vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört, ach, die Hölle, ja, da freue ich mich schon drauf, da kann man zumindest Party machen. Das ist vollkommen gehirnlos. nicht nachgedacht, ohne Konsequenzen, nicht verstanden, dass Dinge, die ich in meinem Leben tue, Konsequenzen haben, die ich nicht revidieren kann. Aber so lebt man. Das ist allerdings keine Neuerfindung in unserer modernen Zeit, wie wir manchmal denken, dass heutzutage alles viel, viel schlimmer geworden ist als früher. Das war damals im Volk Israel auch schon genauso. Das Volk Israel hatte mehrere Zyklen, 7 an der Zahl, die immer von Erkenntnis Gottes zur Heiligung, zu langsamem Abfall, zum Vergessen von Gott, zu Gottes Gericht und wieder von Neuem zur Erkenntnis Gottes. Das ist ein Zyklus, der sich im Alten Testament 7-mal wiederholt. Und der ist für uns aufgeschrieben, das sagt Paulus in 1. Korinther, damit wir daraus lernen, nicht so zu handeln wie sie. Zum Beispiel in Josua 6. In Josua 6 lesen wir von der Vernichtung Achans. Vielleicht kennt ihr noch Achan. Und ihr wisst, dass das Volk Israel in Josua, das ist das ganze Buch, zeigt, wie Gottes Versprechen, dass sein Volk ein Land haben wird, wie das wahr wird. Es ist ein ganz großer Schritt im Heilsplan Gottes, dass Gottes Volk Israel diese Gegend bekommt, denn dort wird einmal Jesus am Kreuz sterben. Es ist ein ganz wichtiger Moment im Leben von Israel, ein ganz wichtiger Moment im Heilsplan Gottes. Nun, der erste Schritt, den Gott mit dem neuen Volk gemacht hat, das nach Kanaan gekommen ist, ist Jericho zu zerstören. Ihr kennt diese Geschichte noch ganz gut, ja, mit dem Herumlaufen, um die Mauern stürzen ein. Ein Wunder, dass Gott wirkt. Gott hat aber dem Volk gesagt, sie dürfen, alles wird vernichtet werden und sie dürfen nichts mitnehmen, nicht eine einzige Münze, nichts. Gott hat das übrigens oft gesagt bei solchen Vernichtungsdingen. Und dann finden wir in Kapitel 6, dass beim nächsten Kampf das Volk Israel geschlagen wird von wenigen Leuten und alle verstehen nicht, was passiert ist. Und der Josua erfährt, dass es Sünde im Lager gibt. Und die Sünde, die ist die Achan begangen hat. Was hat denn Achan begangen? Nun, Achan war da in Jericho, er hat gekämpft und hat einen schönen Mantel gesehen und ein paar Silberstücke und hat die mit sich genommen. Hat gestohlen. Und dann wird es relativ radikal. Gott sucht sich durch das Los eben diesen Achan aus und er vernichtet ihn, aber nicht nur ihn, sondern seine gesamte Sippschaft. Alles Hab und Gut, seine Frau, seine Kinder, alle Verwandten, alle sterben an diesem einen Tag wegen Stehlen. Und dann pausiert man da manchmal und denkt, das ist schon ziemlich krass. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jede Sünde gleich ist, also gleich sündhaft vor Gott, meine Lüge, das Stehlen, das Zeitstehlen, das was auch immer es ist, dann denke ich manchmal, das ist schon ziemlich krass, dass Gott so eine radikale Tour gefahren ist für eine einzige Sünde, dann müsste ich ja schon längst tot sein, nicht wahr? Wieso hat Gott das gemacht? Und das liegt daran, dass Gott eben seinem Volk zeigen musste, er hasst Sünde absolut. Es war an einem sehr wichtigen Zeitpunkt im Heilsplan Gottes. Das Volk Gottes war kurz davor, das Land einzunehmen, das Gott ihnen versprochen hatte. Und er zeigte seinem Volk, du kannst nicht mit Sünde spielen. Meine Worte sind wirklich wahr. Ich hasse Sünde. Mein Zorn ist auf Sünde. Und er hat es allen visuell gezeigt. Und was glaubt ihr, war das Resultat davon? Was war das Resultat in den Herzen von allen Israeliten, die das gesehen haben? Was glaubt ihr, war das Resultat? Angst, Furcht, Gottesfurcht. Es gibt übrigens im Neuen Testament eine Parallele dazu und das ist die Geschichte von Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Diese kennt ihr auch ganz gut, nicht wahr? Wo Ananias und Sapphira ein Feld verkauft haben oder Grundstück verkauft haben und nicht das gesamte Geld gespendet hatten, so wie alle anderen auch. Nun, das an sich wäre ja nicht das große Problem gewesen. Das Problem war, dass sie gelogen haben, weil sie gefragt wurden, ist das wirklich der Preis, für den ihr es bekommen habt? Und sie haben gesagt, ja. Wisst ihr noch, was mit ihnen passiert ist? Umgefallen. Sofort. Das war krass. Für eine, was wir vielleicht sagen würden, Unschuldslüge oder kleine Lüge. Ich meine, wie oft haben wir schon solche Dinge gemacht? Wieso macht Gott sowas? In Apostelgeschichte 5 lesen wir dann davon, und das ist genau der Grund, auf den ich jetzt hier nochmal eingehen möchte. Hört mal kurz zu, Apostelgeschichte 5, Vers 9 bis 10. Da erklärt uns der Autor, wieso das alles passiert ist. Petrus aber sprach zu Sapphira, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Die Sünde, die sie begangen hatten, war nicht gegen diese Menschen, sondern sie war gegen Gott gerichtet. Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Und da fiel sie zugleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Eine radikale Sache an einem genau wichtigen Zeitpunkt. Gottes Volk, Gottes neues Volk, die Gemeinde war gerade entstanden und war gerade im Aufschwung. Und Gott zeigte, wie zu Achans Zeiten, dass er nicht mit Sünde spielt. Dass es ihm ernst ist. Dass sein Zorn auf Sünde ist, weil er Sünde hasst. Und das ist dann das Resultat, nämlich was in Vers 11 geschrieben wird. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Wenn wir also hier von Gottes Zorn reden, wenn wir davon reden, dass es gerechter Zorn ist gegen Sünde, die uns alle betrifft, dann muss das auch unser Resultat sein. Gottes Furcht. Wie oft habe ich an Ananias und Sapphira gedacht in meinem Leben? Und ich glaube, es ist eine gute Frage, sich selber zu fragen. Wie lange muss ich hier an dieser Grenze, an der ich weiß, ich nicht stehen sollte, weiterleben, bevor Gott irgendetwas Großes in meinem Leben ziehen muss, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder ich habe die Wahl, jetzt aufzuhören. Und ich brauche nicht Gottes Reaktion. Gott spielt nicht mit Sünde. Gott ist ernst über Sünde, auch in dem Leben von Gläubigen, so wie bei Ananias und Sapphira. Es bringt Gottes Furcht. Ich nenne mal hier noch ein paar Beispiele aus dem Alten Testament, damit ihr seht, wie Gottes Herrlichkeit, wie Gottes Zorn eine Aktion ist, ausgehend von Gottes Herrlichkeit auf die Sünde der Menschen. 5. Mose 32, 39 bis 41, einfach zuhören. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand erretten. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe, wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Psalm 7, Vers 12 bis 14. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Hier ist Gottes Gerechtigkeit und sein Zorn direkt in einem Vers. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und dann Psalm 95, 10 bis 11. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Er redet hier über Israel in der Wüste. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Gott ist ein gerechter Richter, der zürnt. Wenn man nicht umkehrt, schärft er sein Schwert. Und die Pfeile werden dich treffen. Gerechtigkeit richtet immer Ungerechtigkeit. Und das ist der Grund, weshalb wir so viele schlimme Vernichtungen im Alten Testament sehen. Nun, an dem Punkt sei nun gesagt, wenn es nicht viel gibt, was du heute mitnimmst, dann nimm diesen einen Satz mit. Dass der aktive Zorn Gottes, der aktive Zorn Gottes über diese Ungerechtigkeit der Welt, die um uns herum ist und die auch in uns steckt, die muss uns Gottesfurcht lehren, indem du deine Sünde hast und auf der anderen Seite Gott lobst für die große Errettung, die er dir gegeben hat. Ich sage es nochmal, der aktive Zorn Gottes über diese ungerechte Welt muss dich lehren, Gott zu fürchten, indem du deine Sünde hast und die große Rettung von Gott noch mehr liebst. Nun kommen wir noch kurz vor Schluss zu einem oft gehörten Einwand oder eine Frage. Okay, die meisten von euch würden sagen, ja, das habe ich im Alten Testament schon gelesen, Gott ist zornig über Sünde und er richtet alles, was am Ende lapidarisch damit umgeht und denkt, ja, Gott wird schon nicht richten, Gott richtet das. Okay, das verstehe ich soweit. Aber Jesus ist doch sicherlich anders, nicht wahr? Jesus mit seiner Handtasche und seinen gekämmten und geföhnten Haaren, der die Kinder und alle liebt und einfach nur liebevoll ist. Jesus ist doch nicht zornig. Nun, zuerst müssen wir eines festhalten. Wer ist Jesus? Er ist Gott selbst. Okay, Jesus ist Gott selbst. Wir lassen das mal so stehen, das ist heute nicht die Predigt, um das auszubreiten. Das ist eine unserer Grundlagen als Christen und Grundlagen hier in der Gemeinde. Jesus Christus ist Gott selbst. Das können wir in Johannes 8, 58 nachlesen, 2. Petrus 1, Vers 1, Johannes 17, Vers 3 bis 5 und viele, viele, viele mehr. Ist Gott jemand, der sich ändert? Malachi sagt nein. Beziehungsweise Gott sagt durch den Propheten Malachi, nein, er sagt hier, ich der Herr, das ist, was Gott sagt, ich der Herr verändere mich nicht. Und so ist nun ein einfacher, logischer Schritt, wenn Gott sich niemals verändert in seinem Wesen und Jesus Christus vollkommen Gott ist, ist Jesus Christus zornig? Oh ja. Dieser Zorn, den wir im Alten Testament sehen, der gerechte Zorn Gottes, ist auch in Jesus Christus zu finden. Und das ist so, weil Gott Sünde hasst. Gott hasst Sünde im Alten Testament, Gott hasst auch Sünde im Neuen Testament. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Hört zu, Matthäus 5, Vers 30. Da finden wir genügend in der Bergpredigt. Ich nenne euch aber jetzt nicht alle, ein paar davon. Und das ist, was Jesus sagt. Ich lese es euch nur Sachen vor, die aus Jesu eigenem Mund kommen. Und wenn du deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Das ist eine Übertreibung, aber jetzt kommt die Realität. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Habt ihr schon mal gehört, was jemand gesagt hat, dass Jesus Christus mehr und öfters über die Hölle geredet hat als irgendjemand anders? Und das ist auch so. Jesus Christus hat über die Hölle, diesen finalen Ort von Gottes Zorn und Gerechtigkeit, mehr gesprochen als irgendjemand anders. Im Matthäus-Evangelium alleine finden wir über 20 Kapitel verstreut 25 deutliche Referenzen dafür, dass Jesus selber in seinen Predigten über Gottes kommenden Zorn geredet hat. Ich nenne euch nur 7 Beispiele daraus. Matthäus 5, Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Matthäus 8, 11 bis 12. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Matthäus 13, 41 bis 42. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Matthäus 18, Vers 8. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und werf sie von dir, was wir auch gerade schon Matthäus 5 gelesen haben. Und dann Matthäus 24, 48 bis 51. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, den er nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, und er bezieht es auf seine Wiederkunft. Und dann Matthäus 25, Vers 46, und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Bist du immer noch davon überzeugt, dass Jesus nur Geburtstagskuchen und Blümchen ist? Jesus ist zornig über Sünde, weil er gerecht ist und weil er heilig ist. Und falls du noch nicht überzeugt bist, noch eine Stelle. Es redet über den kommenden Zorn, nicht über den, der gerade aktiv ist, aber es zeigt, dass Jesus Christus auch den gleichen Zorn hat, den wir gelesen haben im Alten Testament, Offenbarung 6, 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Wer sitzt denn jetzt auf dem Thron? Und vor dem Zorn des Lammes. Die ganze Welt wird Jesus wegen seines Zornes fürchten. Weil er heilig und gerecht ist, hasst Jesus Christus Sünde. Denn der große Tag seines Zornes ist gekommen. Und wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Nur diejenigen, die durch Gott selber errettet worden sind. Nur diejenigen, die neue Kleider bekommen haben. Nur diejenigen, die Gott selbst durch seine Hand schützt und in seine Hand nimmt und sagt, niemals jemand wird sie aus meiner Hand herausreißen können. Aber wir sehen auch in den Evangelien, dass es einen aktiven, einen gegenwärtigen Zorn gibt, den Jesus auch ausgelebt hat. Zum Beispiel in Matthäus 21, Vers 12 bis 13, die Stelle kennt ihr ganz gut. Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um. Das war nicht ein Hinkommen und, Entschuldigung, jetzt geht mal zur Seite, jetzt, ich schmeiß mal kurz den Tisch so ein bisschen um. Wir sehen an anderer Stelle, dass er eine Kordel gemacht hat und die Menschen hinausgetrieben hat. Jesus ist da hineingegangen in den Tempel und hat gesehen, was für eine Hurerei dort getrieben wurde. Dem Tempel, das Heiligtum Gottes, in dem Gott angebetet werden sollte, hatten sie zu einem Kaufhaus gemacht, um sich selber die Taschen vollzustopfen. Es ging nicht darum, Gott zu ehren, es ging darum, sich selber ein besseres Leben zu machen. Und Jesus hat das gesehen und ist hineingegangen und ist wie eine Furie durch den Tempel gegangen, hat alle herausgeworfen. Das war sein aktiver Zorn zu der damaligen Zeit, in dem er direkt eingegriffen hat. Ja, Jesus Christus auch ist zornig. Innerhalb der Dreieinigkeit gibt es keine Ungleichheit von Wesensarten. Wenn Gott der Vater im Alten Testament vollkommen zornig war über Sünde, ist es auch Jesus Christus heute. Sie hassen Sünde auf eine vollkommene Art. Und das genau schafft das größte Problem der Menschen. Wenn du jetzt heute noch nicht im Glauben bist, ist das dein größtes Problem. Gott hasst Sünde. Und wenn du ein Sünder bist und ein Sünder bleibst und nicht errettet worden bist, dann hasst Gott auch dich auf diese Art und Weise. Ja, ihr habt richtig gehört, Gott hasst auch Sünder. Gott hasst nicht nur die Sünde und liebt den Sünder, als ob man beide voneinander trennen könnte. Gott hasst auch den Sünder. Und das beste Beispiel dafür, oder die beste Erklärung dafür ist, wer kommt denn alles in die Hölle? Sünde? Nein. Menschen landen dort, weil sie Sünder sind. Und deswegen als Hintergrund von diesem Megaproblem, was du als Sünder hast in dieser Welt, ist das wunderbare Evangelium doch eine herrliche Lösung. Es ist Errettung aus Glauben allein. Du musst nicht 5-mal am Tag beten. Du musst nur glauben, dass Jesus Christus einmalig gestorben ist am Kreuz für deine Sünden, dass deine Sünden dort auch lagen und dass er, der Gerechte, für dich gestorben ist und dass das eigentlich nicht richtig ist, weil du dort stehen müsstest. Aber er hat es trotzdem getan. Und das ist unser letzter Punkt, unsere letzte Beobachtung. Das ist, was wir heute mit diesem Wissen anfangen müssen, als Gläubige. Wir müssen Gott fürchten, wir müssen Sünde hassen. Das sind die Dinge, die wir aus den ganzen Beobachtungen bisher gelesen haben. Und das dritte Resultat, was wir vorher gesagt hatten, was ich heute möchte von euch, ist, dass ihr Gott noch mehr lobt für seine Errettung, die er euch geschenkt hat. Was für eine große Erlösung haben wir. Wir sind nämlich nicht mehr unter Gottes Zorn. Hört zu, Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir doch jetzt nach seinem Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Wir sind vor diesem letztendlichen Zorn Gottes errettet worden. Wir werden nicht in das Gericht mit all den Ungläubigen gehen. Wir werden dort nicht stehen und werden vor Gott gerichtet, wie alle anderen auch. Wir sind davon gerettet worden und das ist einfach nur Halleluja, Lobpreis dem Herrn. Danke, dass er das für uns getan hat, obwohl wir es nicht verdient hatten. Und doch erfahren wir die Art von Zorn, von der Paulus hier redet, auch in unserem Leben. Das werden wir in den nächsten Predigten nochmal genauer hören, weil wir als Gläubige, wir spüren auch die Konsequenzen von Sünde. Das ist ein geistliches Gesetz, das uns Gott gegeben hat. Sünde, der Lohn der Sünde ist was? Tod. Das ist immer so. Ohne Ausnahme. Es gibt immer Konsequenzen von Sünde. Und das betrifft auch Gläubige. Und manchmal betrifft es sie, nicht weil sie gesündigt haben, sondern weil sie in dieser sündhaften Welt leben, von Menschen, die einfach ihre eigenen Wege gehen. Noch ein kurzes Beispiel als Illustration dafür. Wir haben gute Verbindungen zu Pastoren in der Ukraine. Und das habt ihr wahrscheinlich auch gut mitbekommen über die letzten Monate, über das letzte Jahr. Es ist jetzt schon über ein Jahr her, seitdem der Krieg tobt. Diese Pastoren geben seit über einem Jahr ihr Leben hin, um anderen zu helfen, die in Not geraten sind. Sie lindern ihre ganzen Probleme und sie geben ihnen Hoffnung, indem sie Bibeln verteilen, indem sie Seelsorge geben. Und diese Pastoren erzählen uns immer wieder von Gläubigen aus ihren Gemeinden, die auf diesen Transportrouten, zu denen sie gefahren sind, nicht mehr zurückgekommen sind. Liebe Leute, das ist kein Film, was dort stattfindet. Das ist Realität. Menschen sterben. Menschen verlieren ihr Leben aufgrund von Krieg, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür getan haben. Sie waren nicht an der Front. Sie waren nicht Soldaten, sie wollten einfach nur anderen helfen aus der Liebe Gottes und sie sind trotzdem dabei umgekommen. Das sind auch Konsequenzen von Gottes Zorn, der aktiv auf dieser Welt ist. Krieg ist eine von diesen Konsequenzen, von Gottes aktiven Zorn auf dieser Welt und das betrifft auch uns. Und Ukraine ist vielleicht weit weg für viele von euch. Wir alle leben hier in dieser dekadenten Gesellschaft mit der Politik, die es immer bunter treibt. Hat das Resultat für dein und mein Leben? Oh ja. Wir spüren die Konsequenzen von Gottes aktiven Zorn hier in dieser Welt genauso. Also haltet euch fest an dem einen wahren Evangelium, um das zu tun, was Gott gefällig ist. Um Gott zu fürchten, nach seinen Worten zu leben und ihn zu loben und zu preisen, und anderen das weiterzuerzählen, dass darin Errettung und Erlösung alleine zu finden ist. Denn es gibt nichts Sanfteres als das Meer. Aber wenn es stürmt, wie gewaltig ist es? Es ist nicht so lieblich wie die Geduld und die Güte Gottes. Aber nicht so schrecklich wie sein Zorn, wenn es Feuer fängt. Deswegen lasse ich euch nochmal mit diesem einen Satz, den ich vorher schon gesagt habe. Der aktive Zorn Gottes über diese ungerechte Welt, die muss dich lehren, Gott mehr zu fürchten, deine Sünde noch mehr zu hassen und ihn noch mehr zu loben, dass wir vor dem letztlichen Zorn errettet sind. Amen. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die Gnade und für die Errettung und die Erlösung, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir aber auch, Herr, dass wir aufs Neue daran erinnert wurden, Herr, dass dieses wunderbare Evangelium, von dem wir so gerne singen und das wir so gerne auch in unseren Mund nehmen, dass das eine Lösung ist für ein großes Problem, nämlich dein Zorn, dein heiliger und gerechter Zorn gegenüber alle Ungerechtigkeit und Sünde in dieser Welt, auch unsere. Wir danken dir, Herr, für diese Erinnerung und wollen dich bitten, Herr, dass du uns ein Herz schenkst, das selbst mit unseren eigenen Sünden ins Gericht geht. Dass unsere Sünde noch mehr hasst und noch mehr danach strebt, heilig zu leben, so wie du zu sein. Nicht, weil wir uns irgendetwas dadurch erkaufen müssten, sondern weil wir einfach deine Heiligkeit sehen und danach auch wandeln wollen. Wir wollen nicht in den Konsequenzen von unseren eigenen Sünden untergehen in dieser Welt, sondern wir wollen, wenn mit wehenden Fahnen für dein Evangelium untergehen, um für deinen Namen zu stehen und anderen Menschen zu zeigen, es ist alleine Rettung in dir. Amen.